the host city of the Games of the 33rd Olympiad, Paris 24.
Passion. Fünf Ringe, miteinander verschlungen in Blau, Schwarz, Rot, Gelb und Grün. Sie sind das Symbol für die fünf Erdteile, die da alle vier Jahre zusammenkommen. Zum größten Sportspektakel der Welt. Zu Olympia. Für die einen Sinnbild für sportliche Höchstleistung, für den Wettkampf zwischen AthletInnen aus aller Welt. Ein riesiges Fest. Für die anderen ein umweltschädliches Mega-Event, wo es schon lange nicht mehr um den Sport geht. Eine Kommerzmaschine. Tja, und dann finden diese Olympischen Spiele plötzlich vor deiner Haustür statt. In Paris. Und du bist mittendrin. Ich bin Romy Straßenburg, Journalistin und seit 16 Jahren Wahlpariserin. Ich erzähle euch, wie Paris olympisch wird, wie sich die Stadt verändert, was die Menschen bewegt, begeistert und beunruhigt. In 5 Folgen nehme ich euch mit zu Orten und Akteuren dieser Spiele. Ihr hört Olympia in Paris. Menschen, Medaillen und Milliarden. Ein Podcast in der Reihe Böll Spezial. Und das hier ist Folge 4. Offen für alle? Ich laufe an einem sonnigen Frühsommertag durch Paris. Ich frage Leute, ob sie sich auf Olympia freuen. Eine Begegnung macht mich ziemlich betroffen. Mitten auf der Straße, am Bahnhof Saint-Lazare, gibt es jemanden, der sich überhaupt nicht auf die Spiele freut. Aber nicht wegen der vielen BesucherInnen oder dem befürchteten Verkehrschaos. Emmanuel, der gerade vor einem Bürogebäude eine Zigarettenpause macht, hat vor allem eines: Angst.
Ma plus grande crainte avec ce qui se passe entre la Palestine et Israël.
Der junge Mann hat Angst vor einem Szenario wie in München 1972. Das Attentat auf israelische AthletInnen durch palästinensische Terroristen. Davon erzähle ich euch noch. Emmanuel ist Jude. Ein politisch motivierter Akt wie 1972, das sei heute wieder denkbar. Denn die grausame Attacke vom 7. Oktober letzten Jahres, aber auch der Krieg in Gaza, haben weltweites Entsetzen ausgelöst. Der Jahrzehnte andauernde Konflikt im Nahen Osten hat eine neue Dimension erreicht. Aber nicht nur der Nahe Osten wirft seine Schatten auf die Olympischen Spiele. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine lässt sich nicht ausblenden. Nicht bei einem internationalen Sportwettbewerb wie diesem. Denn Sport, das ist mir bei den Recherchen schnell klar geworden, ist politisch. Dabei wünscht sich Emmanuel, der junge Mann auf der Straße, die Politik soll außen vor bleiben.
Ich hoffe sehr, dass alles gut verlaufen wird. Mit Freude und guter Laune. Dass es um den Sport geht. Sport macht keine Politik in meinen Augen. Sport hat keine Religion, hat gar nichts. Es ist Sport. Es werden Medaillen gewonnen, das ist alles. Mehr ist das nicht. Es bleibt einfach Sport.
Einfach Sport? Ich erinnere mich an Eric Monin. Ihr habt ihn in Folge 1 gehört. Er forscht zu Olympia und berät Organisationen rund um die Spiele. Eric Monin glaubt, dass Paris 2024 für Frankreichs Ansehen eine große Chance ist. Er hat mir nach unserem Interview noch erzählt, der entscheidende Moment für die Pariser Olympiabewerbung, das war das Attentat auf Charlie Hebdo am 7. Januar 2015. Und das habe ich bei meinen Recherchen immer wieder gehört. Damals war François Hollande Präsident. Das Land war tief erschüttert. Paris erlebte ein kollektives Trauma, was sich am Ende des Jahres nach den Anschlägen auf das Bataclan noch weiter eingraben sollte. In diesem Moment der kollektiven Lähmung sollte die Bewerbung wie eine Art Befreiungsschlag wirken. Nein, die Anschläge haben uns nicht moralisch vernichtet. Wir stehen zu unseren Werten, wir sind eine starke Nation. Und einer saß damals im Wirtschaftsministerium und vielleicht dachte er ein bisschen daran, wie es sein könnte, bei den Spielen 2024 Präsident zu sein. Emmanuel Macron. Dieser Wunsch soll nun 9 Jahre später in Erfüllung gehen. Frankreich soll wieder auf internationaler Bühne glänzen. Als ich Eric gefragt habe, warum es für Frankreich wichtig sein könnte, die Spiele auszurichten, hat mir Folgendes erklärt.
Paris va devenir en fait l'étendard un petit peu et bien d'une nation.
Paris wird ein Zeichen setzen, dass wir eine Nation sind, die nach vorn geht. Frankreich hat seit 1998 kein Großereignis mehr organisiert. 16 Jahre lang hat Frankreich einfach nichts Bedeutendes organisiert. Also das, was wir Mega-Events nennen, eine Weltmeisterschaft zum Beispiel. Da fand die letzte 1998 in Frankreich statt. Die letzten Olympischen Spiele fanden im Winter 1992 statt. Und die letzten Olympischen Sommerspiele, das war 1924. Das heißt, Frankreich hinkt hinterher. Diese Ereignisse sind wichtig, um den Zusammenhalt unter Beweis zu stellen, um die eigene Dynamik zu zeigen, zu was man fähig ist. Man muss verstehen, dass auch die Forscher sich einig sind, dass Sport ein Schaufenster für einen Staat ist. Das heißt, dabei geht es eben nicht darum, Krieg zu führen, um das unter Beweis zu stellen, sondern dem Rest der Welt zu zeigen, dass wir in der Lage sind, solch eine Veranstaltung schlicht zu organisieren. Das sagt dann auch etwas aus über unsere Fähigkeiten auf anderen Gebieten, vielleicht militärisch, ja, aber eben auch wirtschaftlich und politisch.
Okay, also Olympia, um zu beweisen, dass man logistisch was auf dem Kasten hat. Das klingt ja sogar noch relativ harmlos. Fakt aber ist, im Vorfeld dieser Spiele gab es schon sehr viel Ärger. Und der wird erst richtig zunehmen, wenn der Startschuss fällt. Eine große Frage stellen sich alle internationalen Sportorganisationen. Muss man Russland unter diesen Vorzeichen von allen Wettbewerben ausschließen? Kurz nach dem Beginn des Krieges war die Antwort ziemlich eindeutig. Das IOC empfahl den Ausschluss Russlands von allen Wettbewerben. Handball, Fußball, Eishockey, Leichtathletik, Ski, Basketball, Gewichtheben und noch viele mehr. Die meisten Weltverbände folgten der Linie des IOCs, auch weil Russland mittels Sport seinen internationalen Einfluss vergrößern will. Doch ein Jahr später begann das IOC nach und nach russische AthletInnen unter Auflagen wieder zuzulassen. Sie müssen unter neutraler Flagge antreten. Sie müssen in keiner Verbindung zum Militär stehen. Weder soll die russische Fahne zu sehen sein, noch soll die russische Hymne erklingen. Ich habe Emmanuel gefragt, wie er das findet. Ihm tun vor allem die SportlerInnen leid.
Nicht die Bevölkerung führt Krieg. Es ist ein Präsident, ein Staat. Aber die Sportler, das bleiben Sportler. Das heißt, sie stehen ja nicht für die gesamte Nation. Man sollte sie nicht diskriminieren. Das sind Athleten, keine Soldaten, keine Kämpfer im Krieg. Ich sehe da keine Verbindung zwischen Sport, Politik und Religion. Für mich bleibt Sport Sport. Man macht das, um sich zu amüsieren. Man macht das, um sich was Gutes zu tun.
Tja, natürlich können die SportlerInnen nichts für die politische Lage. Trotzdem, im Sport können immer auch Zeichen gesetzt werden. Mir wäre schon mulmig, wenn man bei Russland so tun würde, als wären wir alle ganz fröhlich und normal bei einem friedlichen Sportfest. Nochmal eine kleine Geschichtsstunde. In der Olympischen Charta steht eigentlich Folgendes. Die Mission des IOC besteht darin, den Olympismus weltweit zu fördern und die olympische Bewegung zu leiten. Die Rolle des IOC besteht darin, jeglichem politischen oder kommerziellen Missbrauch des Sports und der AthletInnen entgegenzutreten. Das ist natürlich Quatsch. Denn natürlich wurde Sport in seiner Geschichte auch benutzt. Es ist widersprüchlich von Beginn an, denn der Gründer der neuzeitlichen Olympischen Spiele, ihr erinnert euch, der heißt Pierre de Coubertin, ist Franzose und gilt als Erfinder der Internationalisierung des Sports. Für ihn sollte Sport so eine Art Grundrecht sein, ein universelles Gut der Menschheit. Kurzum, die Welt sollte besser und friedvoller werden durch den Sport. Deswegen wird er auch häufig mit seiner Hymne an den Sport zitiert.
O Sport, du bist der Friede. Du stellst glückliche Beziehungen zwischen den Völkern her, indem du sie im Kult der kontrollierten, organisierten und selbstbeherrschten Farce einander näher bringst. Durch dich lernt die universelle Jugend einander zu respektieren, und so wird die Vielfalt der nationalen Qualitäten zur Quelle eines großzügigen und friedlichen Wetteiferns.
Wenn man genauer hinschaut, dann war Sport für Coubertin allerdings keineswegs nur eine friedliche Körperertüchtigung. Als er die Spiele erschuf, stand er noch unter dem Eindruck des Deutsch-Französischen Kriegs. In seiner Vorstellung sollte der Sport auch dazu dienen, die Männer auf den Kampf vorzubereiten. Ihr seht, also alles andere als glückliche Beziehung. Dazu schrieb er später im Jahr 1912:
Der Sport hat alle Qualitäten zum Blühen gebracht, die im Krieg nützlich sind. Sorglosigkeit, gute Laune, Gewöhnung an das Unerwartete, eine genaue Vorstellung davon, welche Anstrengungen unternommen werden müssen, ohne unnötige Energie zu verschwenden. Der junge Sportler fühlt sich offensichtlich besser vorbereitet, in den Krieg zu ziehen, als die Älteren. Und wenn man das Gefühl hat, auf etwas vorbereitet zu sein, dann fällt es einem viel leichter.
Coubertin hat übrigens auch am Ende des Ersten Weltkrieges behauptet, die französischen Soldaten seien durch den Sport so ausdauernd und am Ende siegreich gewesen. Sportliche Exzellenz geht also mit militärischer Überlegenheit einher. Später sympathisierte Coubertin mit dem NS-Regime. Und viele seiner Aussagen waren rassistisch. Ich habe da auch gleich die Bilder von Olympia 1936 im Kopf. Die Inszenierung der wohlgeformten Körper, die arische Überlegenheit. Auch Hitlers Spiele inszenierten die Athletinnen wie Krieger. Der erfolgreichste Sportler bei diesen Spielen war dann der schwarze US-amerikanische Leichtathlet Jesse Owens. Ihr seht, die Geschichte schreibt immer die schönsten Geschichten. Trotzdem, bei Coubertin und in der Geschichte des IOCs spielt die diplomatische Neutralität eine wichtige Rolle. Aber was heißt das? Noch einmal zurück aufs Spielfeld. Ich bin in der DDR geboren. Und in Zeiten des Kalten Krieges war Sport sowieso politisch. Sicher, wir können das heute nicht mit dem Kalten Krieg oder der Situation 1972 vergleichen. Trotzdem stehen die Spiele in diesem Jahr unter schwierigen Vorzeichen. Wieder gibt es brennende politische Themen, über die in der Öffentlichkeit heftig debattiert und gestritten wird. Und die teilweise auch zu Gewalt führen. Wie wirkt sich das auf Paris 2024 aus? Welches Bild will Präsident Emmanuel Macron von Frankreich vermitteln? Das alles kann ich Lucas Aubin fragen. Er ist Politologe und sein Spezialgebiet ist der Sport. Aber nicht auf dem Spielfeld, sondern auf der Landkarte. Und er fragt sich jeden Tag, welche Rolle spielt Sport in der internationalen Politik? Er hat sich viel mit Russland beschäftigt und der Frage, wie integriert sich Sport in das politische System von Wladimir Putin? Wie nutzt er den Sport als Druckmittel und Aushängeschild? Was bedeutet es, wenn das IOC für Paris 2024 entschieden hat, dass russische und belarussische Athletinnen unter neutraler Flagge antreten werden? Und wie reagiert Russland darauf? Die Welt scheint immer weiter aus den Fugen zu geraten. Wie passt das zusammen mit diesem riesigen internationalen Event, bei dem Menschen aus aller Welt zusammenkommen? In Paris oder am Fernseher? Dieses Jahr ist das was ganz Besonderes. Und deswegen habe ich Lucas vor ein paar Wochen besucht, im Institut de Recherche Internationale et Stratégique, kurz IRIS. Und dahin nehme ich euch jetzt mit.
So, jetzt sind wir hier in dem Pariser 11. Arrondissement. Ein blaues Schild, ein blaues Banner. IRIS, eine Karte der Welt. So, jetzt werde ich mal hier die Treppen hochsteigen. So, jetzt bin ich hier in den heiligen Hallen des IRIS, des Rechercheinstituts. Und ich werde jetzt mal an die Tür klopfen, denn ich habe ein Rendezvous. Bonjour. Bonjour, monsieur Aubin. Merci. Bonjour, enchanté. Oh là là, hier wird überall gearbeitet, sehe ich gerade. Wir müssen es mal ganz kurz. Ah, je vous suis. C'est par là?
C'est ici.
Ok, super.
Asseyez-vous.
On a... Quel joli endroit, c'est quoi ça, ce bocal?
Wir sitzen in einer raumschiffartigen Kugel, einem Plexiglas-Besprechungszimmer mitten im Großraumbüro des Iris. Um uns herum wird heftig getippt, diskutiert, telefoniert. Und erstmal kriege ich einen Kaffee.
Merci pour ce café. Ist ja super cool hier. Eine Star Wars-Tasse vor mir. Dark Vader. Comment il s'appelle déjà?
Yoda.
Yoda, genau. Yoda und Dark Vader. Wow. Und das in einem Institut, wo es um politische Machtstrukturen und Machtkämpfe gibt. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr passend. Jetzt freue ich mich auf das Interview und werde jetzt erstmal meinen Zettel hier mit den Fragen rausholen. Da können wir auch gleich schon loslegen. Okay. La question qui intrigue.
Die Frage, die uns alle natürlich interessiert, machen Sie Sport?
J'ai fait beaucoup de sport quand j'étais plus jeune. J'ai fait tout un tas de sports différents, du type Volleyball, Handball.
Als ich jung war, habe ich viel Sport gemacht. Ich habe eine ganze Reihe verschiedener Sportarten betrieben, wie Volleyball, Handball, Rugby, Fußball, Turnen und so weiter. Aber nach 10 Jahren Hochschulausbildung mache ich ehrlich gesagt viel, viel weniger. Heute mache ich das, was viele Pariserinnen in meinem Alter in der Freizeit machen. Ich gehe klettern.
En réalité, pour moi, le sport, c'est un objet géopolitique, en fait.
Für mich ist Sport ein geopolitisches Objekt. Und das Interesse gilt nicht dem sportlichen Ergebnis oder der sportlichen Praxis. Es geht um all das, was drumherum stattfindet. Die Dinge, die Sport letztlich politisch machen. Es ist wie Kultur, wie Kunst, wie Musik. Tatsächlich wird alles politisch, je nachdem, auf welche Art und Weise wir es betrachten. Und auch der Sport ist politisch. Aber die Politik ist nicht unbedingt auf dem Spielfeld angesiedelt. Es zählt, was außerhalb stattfindet.
Justement, quelle dimension rend...
Was am Sport ist denn eigentlich politisch?
Tout est politique dans le sport, en réalité, depuis votre...
Eigentlich alles. Im Sport ist alles politisch. Das reicht vom Sportunterricht an der Schule bis hin zur Ausübung des Sports als Spitzensportler. Auch die Art und Weise, wie Vereine finanziert werden, ist politisch. Die Art der Sponsoren, was in ihrem Besitz ist und so weiter. Sport ist wie ein Objekt, das man formen kann und das von vielen Akteuren beeinflusst wird. Da gibt es Unternehmen, internationale Sportorganisationen, das IOC, die FIFA, das sind die Sponsoren und Medien. All das macht Sport zu einem politischen Objekt, geprägt von Rivalitäten und von Machtkämpfen um Einflussgebiete. Denn wie wir wissen, finden ja Sportveranstaltungen jeweils an bestimmten Orten statt. Und bei den Olympischen Spielen ist das alle 4 Jahre ein anderer Austragungsort. Bei jeder Ausgabe gibt es einen Konflikt, gibt es mehrere Konflikte, die dort sichtbar werden. Erstmal schon die Rivalität von verschiedenen Städten, von Ländern, um zu bestimmen, wer nun die Spiele ausrichten darf. Schon von da an handelt es sich um einen geopolitischen Konflikt. Es handelt sich um eine geopolitische Frage. Man schätzt heute, dass der Sport als globales Phänomen etwa 2% des weltweiten BIP ausmacht. Das ist nur eine Schätzung. Und zu dieser Berechnung zählen auch die Gehälter von Spielern, zum Beispiel in Fußballvereinen. Aber Sie und ich, wenn wir im Supermarkt ein paar Nikes oder Adidas kaufen, dann sind wir auch Teil davon. Die Welt des Sports ist all das. Und wenn wir von 2% des weltweiten BIP reden, ist natürlich klar, dass sich viele draufstürzen und was vom Kuchen abhaben wollen. Und all das ist eine ziemlich gigantische Angelegenheit, die sich direkt vor unseren Augen abspielt.
Justement, et donc de fait, vous avez un enjeu qui est assez gigantesque, qui se déroule sous nos yeux.
Je suis née en RDA, donc en Allemagne de l'Est. Donc pour moi, le sport par définition est politique.
Ich bin ja in der DDR geboren und in meiner Erinnerung ist Sport sowieso Politik. Aber ich habe den Eindruck, dass die Spiele in diesem Jahr nochmal besonders sind. Es gibt ja viele brennende Themen. Ist Paris 2024 politischer oder ist das nur mein Eindruck?
Plus politique que d'autres entre guillemets éditions ou est-ce que c'est juste une impression?
Alors toutes les éditions des Jeux Olympiques ont été politiques. Déjà ça c'est la première chose. Après certaines.
Alle Ausgaben der Olympischen Spiele waren politisch. Das ist das Erste. Manche aber mehr als andere. Die Pariser Spiele 2024 werden meiner Meinung nach die politischsten seit dem Kalten Krieg sein. Während des Kalten Krieges gab es zweimal große Boykotte. Das war 1980 in Moskau und 1984 in Los Angeles. Diese beiden Ausgaben waren äußerst politisch und politisiert. Es ist damit zu rechnen, dass die Spiele von Paris 2024 genauso sein werden. Zumindest werden diese Spiele die internationalen Beziehungen widerspiegeln und diese sind bekanntlich von zwei großen globalen Konflikten geprägt: Israel-Palästina und Russland-Ukraine. Wladimir Putin ist einer der Akteure, der den Westen zu seiner Zielscheibe gemacht hat und der selbst erklärt hat, er führe einen Krieg gegen das, was er den Westen nennt. Und Paris steht im Zentrum dieses kollektiven Westens. Das werden wir während dieser zwei Wochen im Sommer in Paris erleben. Vor ein paar Tagen sprachen die Kreml-Propagandisten in den Staatsmedien davon, dass sie Paris mit Raketen direkt angreifen würden. Raketen, die man während des Wettbewerbs auf die Hauptstadt feiern könnte. Natürlich sind wir weit davon entfernt, dass solche Maßnahmen wirklich ergriffen werden. Aber diese Drohungen sind Teil eines hybriden Kriegs, den Russland gegen den Westen führt und insbesondere gegen Paris. Eins ist klar, die Olympischen Spiele 2024 in Paris werden extrem politisiert sein. Und wie ich bereits sagte, es werden wahrscheinlich die politischsten Spiele seit dem Ende des Kalten Krieges.
Mais tout d'abord, j'aimerais bien revenir sur la Russie pour
savoir. Ich möchte nochmal auf Russland zurückkommen und herausfinden, ob der Vorwurf berechtigt ist, den ja Russland dem IOC immer wieder macht, dass es nämlich durch den Westen beeinflusst wird, dass es keineswegs neutral ist. Ist dieser Vorwurf berechtigt?
Alors déjà, il est très clair que le CIO se dit neutre et apolitique, mais qu'il ne l'est pas. C'est la première chose qu'il faut bien comprendre.
Schon jetzt ist ganz klar, dass selbst wenn das IOC behauptet, neutral und unpolitisch zu sein, das absolut nicht der Fall ist. Das ist der erste Punkt, der einem klar sein muss. Als Pierre de Coubertin die Olympischen Spiele erfand, da wollte er den Sport von der Politik trennen. Dabei hat er die Spiele von Anfang an zu einem Politikum gemacht. Schon die erste Ausgabe 1896 in Athen war ein Politikum. Warum? Weil Pierre de Coubertin Frauen die Teilnahme untersagte. Das ist ja ein erstes sehr, sehr politisches Element. Denn damit wurde bereits die Hälfte der Menschheit von diesem Ereignis ausgeschlossen. Auch Kolonien war die Teilnahme verboten, also alle Länder, die unter dem Joch anderer Imperien standen. Und dann kommt hinzu, dass überwiegend westliche Sportarten vertreten. Eine Politisierung hatten wir also schon von Beginn an. Wir können auch nicht sagen, dass nach dem Fall der Sowjetunion im Jahr 1991 das IOC grundsätzlich pro-westlich war. Das IOC geht dorthin, wo seine Interessen liegen. Aber heute leben wir in einer multipolaren Welt. Wir haben viele verschiedene Mächte, die sich nach und nach auf der internationalen Bühne durchsetzen. Das IOC verfolgt seine finanziellen Interessen und will Anerkennung genießen, in die Welt ausstrahlen. Und wo gelingt beides am besten? Ganz klar in China. Wir hatten bereits zweimal Olympische Spiele in Peking, 2008 und 2022. Das Interesse des IOC richtet sich auch hin zu den Golfstaaten. Wir werden das in den kommenden Jahren sehen. Ich wette, dass wir bald auch Spiele in Indien erleben werden. Vielleicht in den 2030er Jahren. Das wird ganz klar vom IOC so kommuniziert. Diese aufstrebenden Länder sind zum Mittelpunkt der Interessen des IOC geworden.
Deuxième conflit, malheureusement, qui dure déjà depuis plusieurs mois et qui pareil.
Wir haben ja einen zweiten Konflikt, der leider auch schon mehrere Monate andauert und der die Frage nach der Teilnahme israelischer und palästinensischer SportlerInnen aufwirft. Wie beurteilen Sie deren Teilnahme?
Première réponse déjà se pose une question.
Das IOC hat mit seiner Entscheidung gegen die russischen und weißrussischen Athleten eine Art Putin-Rechtsprechung geschaffen. Angesichts der massiven Bombenanschläge auf Gaza beginnen viele Akteure, insbesondere in Frankreich, ihre Stimme zu erheben. Ich denke an die extreme Linke in Frankreich, die aus diesem Grund fordert, die israelische Flagge und die israelische Nationalhymne nicht zuzulassen. Sie fordert, dass israelische Athleten genauso wie russische und belarussische Athleten unter einem neutralen Banner teilnehmen. Ob zu Recht oder zu Unrecht, das möchte ich moralisch nicht beurteilen. Andererseits steht fest, sobald Sie Rechtsprechung etablieren, müssen Sie damit rechnen, dass viele Menschen Ihnen Doppelmoral vorwerfen, wenn Sie nicht immer die gleichen Entscheidungen treffen. Experten schätzen, dass es jährlich etwa 10 große zwischenstaatliche Konflikte gibt. Allerdings ist die Frage, für wen nun diese Konflikte von Bedeutung sind. In Afrika gibt es Konflikte, die den Westen sehr viel weniger umtreiben. Im Jemen herrscht seit Jahren Krieg. Ich sage das nur, weil eine Reglementierung im Hinblick auf Russland und Belarus natürlich eine Reihe von Problemen schafft. Der Konflikt zwischen Palästina und Israel erhöht natürlich auch das Risiko von Attentaten bei den Pariser Spielen.
Es sind die 70er Jahre und die BRD wird noch von vielen Anschlägen der Roten Armee-Fraktion erschüttert werden. Wie schätzt Lucas die Pariser Spiele in Bezug auf Terror ein?
L'attentat perpétré par l'État islamique Daesh à Moscou il y a quelques semaines.
Insbesondere der Angriff des IS in Moskau zeigt uns deutlich, dass der internationale Terrorismus immer noch präsent ist. Da reden wir natürlich über den Islamischen Staat, aber wir können uns durchaus vorstellen, dass andere Akteure diese Plattform, Paris 2024, als Schaufenster nutzen könnten, um ihre Botschaft zu verbreiten. Eine Botschaft des Schreckens zum Beispiel, aber auch eine politische Botschaft. So eine sportliche Veranstaltung wie die Olympischen Spiele, das ist eine zweischneidige Angelegenheit, wenn es darum geht, Interessen zu vertreten, Macht zu zeigen. Es kann einem Staat als Plattform dienen, um ein wünschenswertes Narrativ zu verbreiten. Darauf hofft Emmanuel Macron natürlich. Es kann aber auch zu einem medialen Pranger werden, denn ein Sportereignis dieser Größe, das bleibt im Gedächtnis von Generationen und Generationen. In Frankreich zum Beispiel erinnert sich jeder daran, wo er war, als die französische Fußballmannschaft 1998 oder 2018 Weltmeister wurde. Genauso wie sich viele Deutsche daran erinnern, was bei den Olympischen Spielen 1972 in München passiert ist. Eben weil es nicht dieses gewünschte freudige Ereignis war. Die große Herausforderung wird also sein, dass am Ende ein positives Ereignis in den Köpfen der Menschen verankert bleibt. Aber angesichts der aktuellen geopolitischen Spannung ist dies wirklich eine schwierige Aufgabe. Aber wir hoffen, dass es gelingt.
Ich könnte Lucas noch stundenlang zuhören. Gerade wenn er darüber spricht, was der Sport für Putins Russland bedeutet. Außerdem gibt es ja noch dieses große Fragezeichen um die sogenannte olympische Waffenruhe. Viele BeobachterInnen glauben, Präsident Emmanuel Macron könnte mit Wladimir Putin einen Deal versuchen, sodass während der Spiele die Waffen schweigen. Andere fürchten ein Ablenkungsmanöver. Putin könnte seine Truppen neu sortieren, um anschließend umso härter zuzuschlagen. Es werden spannende Tage in den Stadien, den Schwimmhallen, aber auch auf den Tribünen, auf den Plätzen, überall in Paris, in der Vorstadt. Auch in Marseille für die SeglerInnen, bis hin zu den Surfwettbewerben im französischen Überseegebiet, auf der Insel Tahiti. Frankreich und Paris stehen vor dieser Mammutaufgabe, ein friedliches, internationales Sportereignis in Zeiten globaler Krisen zu bieten, der Welt die eigene Exzellenz zu zeigen. In den 5 Folgen haben wir über Begeisterung und Skepsis gesprochen. Über ambitionierte Vorhaben bei Klimafreundlichkeit und bei sozialen Fragen. Aber auch über Ängste und Unsicherheit. Erst mit dem Ende der Paralympics am 8. September werden wir endgültig Bilanz ziehen können. Und hoffentlich aufatmen. Nach friedlichen Spielen. Ich bin Romy Straßenburg und das war Menschen, Medaillen und Milliarden. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Paris. Ich bin Romy Straßenburg und das war Olympia in Paris. Menschen, Medaillen und Milliarden. Ein Podcast in der Reihe Böll Spezial. Diesen und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung findet ihr auf www.böll.de/podcasts und natürlich auf allen gängigen Plattformen. Diese Serie ist in Zusammenarbeit mit Marc Berthold und Mathilde Lanciot von der Heinrich-Böll-Stiftung Paris entstanden. Overvoice, Julika Herzog, Johannes Hamm und Jeremias Nussbaum. Tonmischung, Gauthier Amer. Au revoir und bis bald.